Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Heute mit einem ganz speziellen Interview und zwar mit der Abgeordneten der FPÖ, Frau Dr. Belakovic. Und wir sprechen heute über ein sehr brisantes Thema, Corona. Und zwar Aufarbeitung. Gibt es die überhaupt? Was passiert eigentlich in Österreich? In dem Land, wo ja sogar die Impfpflicht ein beschlossenes Gesetz gewesen ist. Ja, erstmal herzlich willkommen und danke, dass ich hier sein darf.
Ja. Danke, dass Sie hier sind.
Mich würde mal interessieren, Frau Belakovic, wie ist eigentlich die aktuelle Situation rund um das Thema Corona-Aufarbeitung? Ich habe gehört, es soll da demnächst einen Untersuchungsausschuss auch mal geben in Österreich. Wie ist da so der aktuelle Stand der Dinge?
Also, wenn wir generell über Corona-Aufarbeitung sprechen, dann wissen wir, dass die Politik, die Regierungspolitik natürlich kein Interesse hat, das Thema überhaupt noch. Am liebsten würden sie es ganz verräumen, als hätte es Corona nicht gegeben. Eine Corona-Aufarbeitung hat es keine gegeben, Einsicht hat es keine gegeben. Aber es wird ein Untersuchungsausschuss kommen, weil wir als Freiheitliche Partei groß genug sind, alleine einen Untersuchungsausschuss beantragen zu können. Es läuft jetzt gerade ein Untersuchungsausschuss zu einem anderen Thema und sobald der abgeschlossen ist, können wir das einbringen und werden wir das auch einbringen. Es könnten andere Parteien jetzt parallel einen einbringen, die haben aber wie gesagt null Interesse. Am liebsten würden sie das Thema Corona nie wieder hören.
Ja, in Deutschland gab es ja während dieser Zeit viel Regierung mit Verordnungen, die sich hinterher dann auch zum Teil als verfassungswidrig herausgestellt haben. In Österreich gab es ja das beschlossene Gesetz sogar zur Impfpflicht. Mhm. Was waren Ihrer Meinung nach denn so die schlimmsten grundgesetzwidrigen Eingriffe, die es in Österreich gab?
Na, da gab es eine ganze Menge. Gleich zu Beginn haben wir so ein Ermächtigungsgesetz gehabt, dass eben die Regierung über den Verordnungsweg arbeiten kann. Und das ist ähnlich wie in Deutschland gewesen. Wir sind eigentlich von Verordnung zu Verordnung geschlittert, wenn man das so will. Wobei viele vom Verfassungsgerichtshof später aufgehoben wurden, als verfassungswidrig eingestuft wurden. Das Problem war, dass man es auch schon gewusst hat, während diese Verordnungen rausgekommen sind. Der damalige Bundeskanzler hat in einem sehr schnottrigen Interview damals gesagt, ja, also das sind so juristische Kinkerlitzchen, hat er das genannt. Und bis der Verfassungsgerichtshof das aufheben wird oder das feststellt, ist es egal, weil dann gilt die Verordnung nicht mehr. Also man hat hier ganz bewusst auch verfassungswidrige Verordnungen beschlossen. Aufgrund derer sind Menschen in Österreich bestraft worden, weil sie sich eben dagegen verhalten haben. Also das war alleine dieses Bewusstsein war schon der erste wirkliche Wahnsinn, der hier beschlossen worden ist. Es ist dann im Laufe dieser Corona-Jahre, die ja doch eine Zeit lang gedauert haben, sind auch Gesetze beschlossen worden, beispielsweise diese ganzen Tests, dieses Testszenario, das in Österreich aufgezogen worden ist, das ja wirklich Irrsinn war, also alle zwei Tage zum Test zu gehen, überall den Test nachzuweisen. Das war dann ein Gesetz, das war dann keine Verordnung, mit einer Begutachtungsfrist über die Weihnachtsfeiertage von 2,5 Tagen. Also etwas, wo man sagen kann, da ist wirklich mit allen Tricks gearbeitet worden, dass es nur ja keinen Einspruch, keinen Widerspruch gibt. Also da ist wirklich, das sind wirklich Dinge passiert, die eigentlich in einem Rechtsstaat nicht passieren dürfen. Und zwar bewusst. Also das war in dem Moment schon klar, dass das rechtswidrig ist, das bei Beamtenverordnungen. Und trotzdem sind sie herausgebracht worden, beschlossen worden.
Welche Möglichkeiten werden Sie im Rahmen des Untersuchungsausschusses dann haben, dass mit Druck auf die aktuelle Regierung Aufklärung zu erwirken? Und was erhoffen Sie sich durch so einen Untersuchungsausschuss?
Naja, also der Untersuchungsausschuss ist zuständig für die politische Verantwortung, also für bestimmte Dinge, die eben passiert sind. Was ist ja passiert, ist während dieser Corona-Zeit, in Österreich hat sich der Widerstand massiv formiert, vor allem auf der Straße. Es gab tatsächlich jede zweite Woche Großdemonstrationen in Wien, ganz viele Demonstrationen in allen österreichischen Städten. Aber als Sie gesehen haben, die werden immer größer, die werden immer massiver, diese Demonstrationen, haben Sie beispielsweise Demonstrationen verboten. Die sind einfach einmal verboten worden unter fadenscheinigen Gründen. Damit ist das Demonstrationsrecht ausgehebelt worden. Das ist eine Frage, wo war da die politische Verantwortung? Wer hat die Verantwortung, gab es da politischen Einfluss auf die Polizei, dass die einfach eine Demonstration verboten hat? Polizeieinsätze während Demonstrationen. Waren die rechtens? Nach welchen Kriterien wurde eingekesselt? Ich bin selbst bei einer Demonstration dabei gewesen. Das bin ich mit einer Mitarbeiterin, sind wir in Richtung zurückgegangen. Wir durften, also es war ganz eine schwierige Situation. Jetzt bin ich gebürtige Wienerin, kenne mich, glaube ich, gut aus im U-Bahn-Netz. Aber es sind natürlich Leute aus den Bundesländern hier gewesen, die sich in Wien örtlich nicht so gut auskennen. Und man durfte einfach, man hat die Leute einfach nicht zur U-Bahn runtergelassen. Also das haben sie immer gleich gesperrt und haben plötzlich einen Kessel gemacht. Niemand weiß warum. Vor einem Versicherungsgebäude war ein riesengroßer Kessel. Ohne Grund. Und ich kann es deswegen so genau sagen, weil ich war gerade eine der Letzten, die da noch gegangen ist. Und hinter uns haben die auf einmal die Polizei hat Sperren aufgestellt. Und wir haben uns noch umgedreht und gesagt, was ist jetzt los? Warum machen die da jetzt eine Sperre? Was passiert da? Wir sind dann noch ein Stückchen gegangen, haben dann zugeschaut. Und da war ein Kessel. Und die haben die Leute mehrere Stunden dort eingekesselt, ohne ersichtlichen Grund. Wie kam es zu diesem Kessel? Wer hat dafür eine Verantwortung? Irgendjemand muss ja die Verantwortung haben. Das sind nur so Beispiele, das sind jetzt die Demonstrationsbeispiele. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, auf welcher Grundlage, auf welcher Basis wurden unsere Schulen gesperrt? Auf welcher Basis wurden die Kinder jahrelang vom Unterricht eigentlich ausgeschlossen? Die durften nicht in die Schule gehen. Es gab Online-Unterricht. Ich habe selbst zu der Zeit zwei schulpflichtige Kinder gehabt, eine davon in der Volksschule, also in Deutschland Grundschule, also wirklich noch kleine Kinder, die plötzlich keinen Unterricht mehr hatten. Auf welcher Basis, wer hat die Verantwortung dafür, dass die Schulen gesperrt wurden? Und wer hat die Verantwortung dafür, dass die dann noch elendslang gesperrt gewesen sind? Wir hatten, glaube ich, in Österreich die meisten Schulschließtage. Wir in Wien, Niederösterreich hatten das große Pech, wir hatten dann noch den sogenannten Ostlockdown, also das war noch länger als im Rest Österreich. Also unsere Kinder haben de facto 1,5 Jahre keinen Schulunterricht gehabt. Wer hat dafür die Verantwortung? Und genauso wollen wir Thema für Thema durcharbeiten. Wie kam es zum Beschluss der Impfpflicht? Das haben Sie eingangs erwähnt. In Österreich gab es das Gesetz, das Impfpflichtgesetz. Also bei Androhung von Strafe mussten alle ab 18 geimpft werden. Das stand in diesem Gesetz so drin. Der Entwurf war noch viel, viel schlimmer. Aber wie kam es eigentlich zu diesem Beschluss? Aufgrund welcher Datenbasis? Wer hat das wie, wann, wo beschlossen? Und das sind alles so Themenbereiche. Ich glaube, die muss man auch aufarbeiten. Das muss auch die politische Verantwortung aufgeklärt werden. Und da rede ich noch gar nicht von der sogenannten Begleitmusik, wo der damalig amtierende Bundeskanzler gesagt hat, Weihnachten wird für die Ungeimpften ungemütlich und wir werden den Ungeimpften die Zügel straff anziehen. Und also diese ganzen Drohungen, diese ganzen indirekten Bedrohungen, die indirekte Impfpflicht, dass man angedroht hat, Leute, die sich nicht impfen lassen, also ich kenne selbst Fälle, die nicht in den öffentlichen Dienst gekommen sind, weil sie eben nicht geimpft waren. Also das war wirklich, das sind wirklich Dinge passiert, die haben ehrlich gesagt in einer Demokratie nichts verloren.
Ja, ich meine, Demonstrationsverbot, was ja eigentlich das Demonstrieren eines der wesentlichen Merkmale ist einer Demokratie. Gab es da irgendeine Begründung damals irgendwie im Sinne von, ja, die Corona-Maßnahmen können nicht eingehalten werden oder die Kontakteinschränkung oder haben die einfach gesagt, nö, ist jetzt vorbei?
Also zunächst einmal ist das abgesagt worden und es wurde dann herumgereiht. Also man kann ja in den Demonstrationen natürlich auch ohne Angabe von Gründen, kann die Polizei das untersagen. Das ist in Österreich so, man meldet sie an und die Polizei sagt ja oder nein. Meistens wird es dann untersagt, wenn bereits eine andere Kundgebung angemeldet ist oder wenn Zusammenstöße zu befürchten sind. Im Nachhinein war es dann die Begründung, weil die Gesundheit der Menschen ist wichtiger als der Grundpfeiler der Demokratie. Da hat es dann ziemliche Proteste gegeben. Sie haben sich dann auch nicht mehr in weiterer Folge getraut. Vor allem auch deshalb, weil es waren dann wirklich Demonstrationen mit also einigen Zehntausenden, also wenn nicht bis zu 100.000 Personen. Also es war in Wien die Ringstraße, eine sehr große Straße, tatsächlich ausgefüllt. Von Anfang bis zum Ende. Und wenn man sich das ungefähr ausrechnet, also das geht schon in Richtung 100.000 Personen, die da am Ring waren am Wochenende. Und ich glaube, sie haben es auch unterschätzt. Sie haben unterschätzt, dass die Leute tatsächlich auch hier durchhalten, dass die auch wiederkommen. Also es gibt eben nicht nur die eine Demonstration, sondern alle zwei Wochen wiederkommen.
Ja.
Das haben sie unterschätzt, das haben sie dann nicht mehr in den Griff bekommen. Und nachdem es dann so viele waren, haben sie sich auch nicht mehr getraut, das zu verbieten, weil es einfach die Masse zu groß war. Man hat es auch gemerkt, je häufiger Demonstrationen waren, je mehr Leute gekommen sind, es hat sich dann die Polizei einfach, die musste dann mit den Veranstaltern zusammenarbeiten, weil eine so große Menge ist einfach sonst nicht handelbar. Sie haben es dann versucht, schlecht zu reden. Also das sind die Rechtsextremen und die Rechten. Und die Leute, die dort hingehen, müssen sich dessen bewusst sein. Und alle, die sind dort. Also Ich kann das jetzt nicht beurteilen, wer dort wirklich alle waren. Noch einmal, es waren so viele tausende Menschen. Man sieht einen kleinen Bruchteil, der sozusagen rund um einen herum ist. Was man im Nachhinein sagen kann, bei keiner einzigen dieser Demonstrationen gab es Ausschreitungen. Mhm. Es gab keine Gewalt, es gab gar nichts. Das Einzige, was es immer gab, vom damaligen Innenminister, unmittelbar danach Pressekonferenzen, was nicht wieder alles Furchtbares passiert ist, der Sturm aufs Parlament, also auf dieses Gebäude, das damals eine Baustelle war. Da waren vor dem Parlament, wenn Sie es heute angeschaut haben, weiß ich nicht, alles voll Bauhütten bis hinauf. Also es gab keinen Sturm auf ein Parlament, das eine Baustelle war. Da gab es keine Böden in dem Haus. Also es war wirklich, es gab den Sturm aufs Versicherungsgebäude. Und das hat sich alles in Luft aufgelöst. Es hat einfach nichts gegeben. Also die Leute sind wirklich bis zum Schluss friedlich geblieben. Drillerpfeifen waren, Geschrei war vielleicht, Gesang war teilweise auch, muss man auch sagen. In den Kesseln ist oftmals gesungen worden. Aber es ist nichts geblieben. Und ich glaube, Sie haben das unterschätzt. Sie haben tatsächlich gedacht bei den Demonstrationen, da werden Sie provozieren, da wird es zu irgendwas kommen. Und ich bin sehr froh und ich bin auch sehr stolz auf die Österreicher gewesen, die wirklich hier auch ruhig geblieben sind. Und es war auch so ein Querschnitt aus der Gesellschaft bei diesen Demonstrationen. Ja. Also reich, arm, Arbeiter, Akademiker, Zugewanderte, autochthone Österreicher. Also es war wirklich ein Mix, wirklich ein Querschnitt der Bevölkerung, die hier wirklich alle gegen diese Maßnahmen aufgetreten sind.
Jetzt haben Sie gerade auch angesprochen, mutmaßlich die Beeinflussung der Polizei. Ich meine, das ist ja auch vielleicht interessant, gerade mit dem anderen Thema, den Sie angesprochen haben, der Beamtenverweigerung oder dass halt jemand, der zum Beispiel bei der Polizei ist, dann Angst hat, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie dem entspreche, was mir aufgetragen wird, dass ich dann vielleicht meinen Status verliere oder so. Aber in Deutschland gab es ganz klar eine Beeinflussung auch des RKI-Instituts, der also derjenigen Stelle, die beispielsweise die Maskenempfehlungen und viele von diesen anderen Dingen verordnet hat oder empfohlen hat, wo sich jetzt hinterher herausgestellt hat, dass teilweise die Empfehlungen konträr waren zu dem, was eigentlich dann in der Politik entschieden wurde und dass auf der anderen Seite auch das Gesundheitsministerium Druck ausgeübt hat auf dieses eigentlich unabhängige Institut, um eben zum Beispiel zu sagen, ja bitte noch nicht die entsprechende Herabstufung der Sicherheitsmaßnahmen jetzt veröffentlichen. Mhm. Gab es sowas in Österreich auch, dieses Maß an politischer Beeinflussung?
Ja, es war ein bisschen anders. Wir haben jetzt nicht so ein unabhängiges Institut beauftragt gehabt, sondern wir hatten so verschiedenste Expertengremien. Das letzte war dann die sogenannte GECKO. Das, glaube ich, ist den Leuten noch am meisten in Erinnerung geblieben. Und die sogenannten Experten da drinnen waren tatsächlich handverlesen von der Regierung ausgesucht. Da ist dann nichts mehr passiert zum Schluss. Am Anfang war es oft bei dieser ersten Corona-Taskforce, die gebildet wurde, da gab es noch einzelne Experten, die dann gesagt haben, also das können wir nicht machen, das sollten wir nicht tun. Die haben dann diese Kommissionen auch wieder verlassen, weil sie sich auch nicht durchgesetzt haben. Aber es wurde bei uns tatsächlich von der Regierung handverlesen, die Experten ausgesucht, damit die schon das sagen, was die Regierung jetzt möchte oder braucht, je nachdem. Und das entsprechend sind diese Kommissionen auch aufgetreten. Die haben dann immer ihre Pressekonferenzen dort gemacht. Also das war der Kampf, tatsächlich der Kampf gegen das Virus, hat das geheißen. Einer der Mitglieder ist dann immer im Tarnanzug dort aufgetreten. Also es war schon sehr martialisch alles vorbereitet. Ich glaube nur einfach, es war vielleicht sogar zu perfekt und zu überzogen. Deshalb haben die Leute auch immer wieder Widerstand verspürt. Und man muss auch sagen, je länger diese ganze Corona-Zeit angedauert hat, umso größer ist ja natürlich auch der Widerspruch in der Bevölkerung gekommen, weil sie auch gespürt haben, irgendwas passt nicht. Das eine ist das Erzählte, das passt aber nicht zum Erlebten. Also das hat nicht mehr zusammengepasst, das haben die Leute gespürt. Und das hat aber die Regierung meines Erachtens unterschätzt. Die sind immer davon ausgegangen, alle jene, die sich impfen haben lassen, das haben sie ja immer gesagt, die stehen zu den Maßnahmen. Und dem war aber nicht so. Sehr viele von denen, ich würde behaupten, die Hälfte derer, die sich impfen hat lassen, hat es nicht aus Überzeugung getan, sondern weil sie es beruflich gebraucht haben, weil es einen Druck gegeben hat, ja, weil sie halt auch irgendwie nicht so viel Kraft hatten, sich dem zu widersetzen. Also ich habe höchsten Respekt vor jedem Einzelnen, der tatsächlich hier standgehalten hat im täglichen Berufsleben. Ja. Lehrer, die tatsächlich jeden Tag, also ein Lehrer, die ungeimpft geblieben sind, mussten jeden Tag Tests vorweisen. Jeden Tag. Die mussten tatsächlich jeden Tag einen Test machen. Mhm. Und ich habe höchsten Respekt vor denen, die mussten unterrichten mit einer FFP2-Maske. Das ist eine enorme Belastung gewesen hinein bis in den Mai 2022. Also das ist eine enorm lange Zeit gewesen, wo die immer noch mit der Maske im Unterricht gestanden sind. Jeder hat gewusst, dieser Lehrer ist ungeimpft. Trotzdem haben viele da durchgehalten und ich habe wirklich allerhöchsten Respekt vor diesen Menschen.
Ja, gerade das ist ein gutes Stichwort, weil FFP2 stand zum Beispiel auch in diesem Bericht der RKI-Files drin, wirkungslos und nicht zu empfehlen für die breite Bevölkerung, wurde halt auch ganz klar einfach umgangen. Mhm. Und jetzt haben Sie auch gerade angesprochen, schon indirekt, die neben den Maßnahmen und den Gesetzen diese Diffamierung der entsprechenden Menschen oder auch die Spaltung. Ich glaube, das war in Deutschland auch einer der Momente, wo die Gesellschaft nochmal ganz klar gespalten wurde. Ja. In eben genau dieses ungeimpft und geimpft. Ja. Also das ist dieses Kriterium, mit der sich Menschen teilweise sogar schon angefangen haben, dann auch zu identifizieren. Als ob das jetzt irgendwie unsere größte Gemeinsamkeit oder unser größter Unterschied wäre, ob jemand sich geimpft hat oder nicht.
Also es hat in Österreich schon vor der Impfung angefangen. Das hat zu Beginn, ganz zu Beginn dieser Corona-Krise, war der damalige Innenminister Karl Nehammer, hat er geheißen, hat sich hingestellt als Innenminister, hat sich bedankt bei der Polizei, die so brav ist und hat tatsächlich gesagt, es gibt auf der einen Seite in der Bevölkerung jene, die sich an alles halten und dann gibt's die, die sich nicht an die Maßnahmen halten. Das sind die Lebensgefährder. Also er hat tatsächlich gleich zu Beginn der Krise die Leute in zwei Kategorien eingeteilt und als Lebensgefährder hat er jene ausgemacht, die beispielsweise auf der Straße spazieren gegangen sind und sich dann auf ein Parkbankerl gesetzt haben, um auszurasten. Das hat sehr häufig ältere Frauen betroffen. Also man durfte ja im Freien alleine spazieren gehen, man durfte sich aber nirgends hinsetzen, auch im Freien nicht. Also das, warum, weiß man nicht, war einfach eine Idee. Man hat in Wien die ganzen großen Bundesgärten gesperrt, also Volksgarten, Burggarten, also alles, was riesengroß ist, wurde gesperrt. Die Stadt Wien hat die kleinen Parkanlagen zwar offen gelassen, also da hat man tatsächlich die Bevölkerung eingesperrt in ihre Wohnungen. Und die Spaltung hat meines Erachtens hiermit begonnen, mit den Lebensgefährdern und den braven Lebensrettern.
Die Pandemie der Ungeimpften war ja auch immer so ein Stichwort.
Die Pandemie der Ungeimpften ist dann später gekommen. Und dann war die Geschichte mit den Lockdowns, mit den, wie haben Sie das genannt, die Gartenpartys und die Garagenpartys. Und wenn Sie bei Ihrem Nachbar laute Stimmen hören oder wenn Sie bei Ihrem Nachbarn laute Musik hören, das wurde tatsächlich von Politikern im Parlament an die Bevölkerung so weitergegeben, dann rufen sie die Polizei, dann hat die Polizei Möglichkeiten. Ja. Es gab eine Verordnung, die ist aber dann Gott sei Dank nicht in Kraft getreten, weil sie so massiv gegen die Grundrechte verstoßen hat. Da wollten sie tatsächlich ohne Angabe von Gründen Wohnungen kontrollieren.
Ja.
Also das war in einem Verordnungsentwurf tatsächlich drinnen. Das sind alles keine Fantasien, sondern das ist tatsächlich passiert im Jahr 2021 in der Republik Österreich. Also das ist eigentlich unglaublich, dieser Gedanke. Und weil das eben nicht durchgegangen ist, haben sie dann aufgefordert, man soll als Nachbar sozusagen wachsam sein und seinen Nachbar denunzieren, anzeigen. Also das ist so, ich zeige den Nachbarn an, weil der ist jetzt böse, der macht jetzt was Falsches, der hat möglicherweise Gäste eingeladen. Und das ist schon ein Riesenthema gewesen. Man hat zur Denunziation aufgerufen, man hat die Leute eingeteilt in die Braven. Zuerst haben sie sich an die Maßnahmen gehalten, dann haben sie sich impfen lassen, in die Bösen, die es eben nicht gemacht haben, die vielleicht auch eben sich nicht impfen haben lassen, die sich nicht an alle Maßnahmen so hundertprozentig gehalten haben, die sich zu Weihnachten mit mehr getroffen haben, als erlaubt war.
Ja.
Weil auch die Weihnachtsfeiertage waren ja streng reglementiert. Man durfte in den Weihnachtsfeiertagen nur aus zwei Haushalten zusammenkommen und maximale Personenanzahl, glaube ich, waren 6 oder 8. Dann habe ich jetzt
man durfte nicht mal seine kranke Oma im Krankenhaus besuchen teilweise.
Ja, das war ein riesiges Thema. Ja. Also ich habe das selbst in meinem Familienumfeld erlebt, eine Frau, die 3 minderjährige Töchter hatte, die schwer krebskrank war. Hm. War sie schon bevor Corona so begonnen hat, aber sie ist in der Corona-Zeit so richtig krank geworden. Die durfte keinen Besuch bekommen, also einen Besuch wöchentlich, einmal in der Woche ins Krankenhaus. Hm. Allerdings nur für geimpfte und getestete Personen. Jetzt waren die Kinder minderjährig. Die durften sie nicht besuchen, weil sie nicht geimpft waren. Einzig die unter 12-Jährige, weil die war noch nicht impfpflichtig zu dem Zeitpunkt. Die konnte aber nicht allein ins Krankenhaus. Die hätte die Mama nicht gefunden. Also das sind Dinge passiert, die ganz schlimm war. Die Pflegeheime durften nicht besucht werden. Viele alte Leute haben es gar nicht verstanden, warum sie keinen Besuch bekommen. Die sind oft einsam verstorben. Die Angehörigen durften nicht hinein. Also das sind wirkliche Schicksale, die da passiert sind. Behindertenheime durften keinen Besuch bekommen. Also das sind gerade die Schwächsten, die hat man wirklich also abgeschottet. Dann hat man sie auch noch als erstes geimpft, ohne viel zu fragen, ohne viel Aufsehens. Also da waren schon, da sind Dinge passiert, die sind dermaßen menschenverachtend gewesen, dass einem heute noch schummrig wird, wenn man an das denkt. Also die Zeit war ganz, ganz schlimm. Und jede Kritik, die man geübt hat, wurde abgetan mit, wir sind in einer pandemischen Situation.
Ja, ich muss auch leider sagen, hat das auch bei einigen sehr gut gefruchtet, dieses Denunzieren. Okay. Ich kann mich auch noch erinnern an Situationen in Zügen oder so, wo auf einmal einige Leute dann sich ermächtigt fühlten, bei allen auf einmal zu kontrollieren, ob sie die Maske richtig tragen.
Natürlich,
und so, ich mir auch dann gedacht habe, so, ja, hallo.
Ja.
Was auch eben bei uns sehr, sehr, sehr relevant war, war eben die ganze mediale Berichterstattung darüber. Und also nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Es wurden von Satirikern Leute, die sich nicht impfen wollten, als Blinddame der Gesellschaft bezeichnet. Oder es wurde halt gesagt von Journalisten, die gesamte Gesellschaft soll mit dem Finger auf diese Leute zeigen. Und also die Medien haben da ja sehr stark auch mitgemacht.
Natürlich.
Wie war da die Rolle hier in Österreich? Gab es da auch Sachen, die man aufarbeiten muss?
Natürlich, weil es gab eine eigene Corona-Medienförderung. Mhm. Das heißt, die Medien haben zusätzliche Gelder bekommen in dieser Corona-Zeit. Ja, damit hat man sich die Berichterstattung natürlich gekauft. Mhm. Die Medien haben eine ganz, ganz üble Rolle gespielt. Also das muss man wirklich sagen. Die haben auch wirklich versucht, immer, jetzt kann man das als FPÖ, immer wenn sie irgendwo mitbekommen haben, es gibt einen aus der FPÖ, der hat sich geimpft, dann war ein großer Artikel oftmals drüber. Also da ist wirklich versucht, man natürlich nicht nur den Spalt in der Gesellschaft in meine Partei hineinzutragen. Also wir haben das als Partei, haben da kein Problem. Für uns war es Privatangelegenheit. Wer sich impfen lassen will, darf. Und wer nicht, der nicht. Ja. Das ist nicht etwas, das ich einem anderen vorschreiben kann. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber da ist ganz, ganz viel in den Medien, ist natürlich nur in Richtung Impfung geschrieben. Also das war eine reine Regierungspropaganda, das muss man wirklich sagen. Das hat natürlich auch in weiterer Folge dazu geführt, dass sich sehr viele Leute in das Internet begeben haben, also die sozialen Medien verstärkt konsumiert haben. Diese sozialen Medien sind ja dann natürlich auch massiv in die Kritik geraten. Wir haben dann eigene Gesetze bekommen, das Gesetz Hass im Netz, also Fake News im Netz, all diese Geschichten sind da passiert, dass man halt versucht hat, dass das Poster jetzt nicht irgendwie was Falsches schreiben. Da gab es dann die Frau des ehemaligen Bundeskanzlers, die ich weiß nicht wie viele User verklagt hat, weil sie einen Artikel geteilt haben, der falsch war. Da stand dann drin, sie ist bei einer Werbeagentur angestellt. Ich glaube, es war irgendeine Fall. Es war auch tatsächlich nicht ganz richtig, nur halb richtig. Also da hat man schon so richtige Exempel statt damit die Leute nur ja nicht auf die Idee kommen, dort zu viel zu schreiben.
Ja.
Meine eigene Facebook-Seite war, ich weiß nicht wie oft gesperrt und wie lange gesperrt, aber sehr häufig das erste Mal wegen einer Rede, die ich hier im österreichischen Parlament gehalten habe. die ich gepostet habe auf meine Facebook-Seite. Die wurde dann gemeldet als Verbreitung von Fake News. Daraufhin war meine Seite mal einen Monat gesperrt und man hat halt dann immer wieder sukzessive alte Reden angezeigt. Also ich habe insgesamt, glaube ich, ein halbes Jahr bei meine Facebook-Seite permanent gesperrt.
Ja.
So hat man halt auch versucht, die Leute mundtot zu machen. Jetzt ist es bei einem Politiker, die haben meistens noch Ausweichmöglichkeiten. Also da geht es ein bisschen anders. Aber in Wirklichkeit, private Seiten sind mit solchen Dingen natürlich dann tatsächlich irgendwann kaputt, haben keine Reichweite mehr. Mhm. Das hat man alles versucht. Also da ist wirklich viel, viel passiert. Und da gab es eben Sonderfördertöpfe für die Medien.
Aber nicht für alle, würde ich mir jetzt wissen, sondern für die, die sich...
Für die etablierten Medien. Oder wir nennen für die Staatsmedien, wenn Sie so wollen, also für jene Medien, die entweder auf der linken Seite sind so oder eben der ÖVP zuzuordnen sind oder dem Vorfeld der ÖVP zuzuordnen sind. Natürlich, für die gab es die Gelder und die haben eigentlich auch alle das Gleiche geschrieben. Also da waren keine Unterschiede, da war keine Meinungsvielfalt mehr.
Mhm.
In Österreich hatten wir das große Glück, es gab einen Fernsehsender, einen privaten, das ist Servus TV, der hat sich nicht daran gehalten. Also die haben tatsächlich eine eigene Meinung vertreten, sind in dieser Zeit auch, glaube ich, was das Publikum anbelangt, sehr, sehr stark gewachsen und haben eine sehr tragende, führende Rolle dort auch dann bekommen. Das war schon so. Aber das war eher ein Glücksfall. Aber alle anderen Medien haben sich wirklich einkaufen lassen und haben sich dort auch unterordnen lassen. Ja.
Hass im Netzgesetz, das habe ich gerade noch so hellhörig in meinem Gedächtnis, weil das klingt schon mal für mich nicht sehr demokratisch. Können Sie mal kurz umreißen, was bedeutet das Hass im Gesetz? Ist das schon verabschiedet?
Ja, das ist schon seit zwei Jahren. Ungefähr zwei.
War das als direkte Konsequenz durch die Corona-Zeit? Oder?
Na, ich würde das so sehen. Also das würde die Regierung nicht zugeben, weil das ist ja notwendig geworden, weil im Internet eben die Stimmung so schlecht dann geworden ist im Netz, also in den sozialen Medien und so viele Beschimpfungen waren. Jetzt wissen wir alle, die wir uns mit sozialen Medien auseinandersetzen, ja, es gibt schon Kommentare, die sind sehr grenzwertig, manche löscht man auch. Also ich tue das so, so wirkliche Beschimpfungen braucht niemand. Aber mit diesem Hass im Netz kann man natürlich schon auch ein bisschen Politik machen, weil Hass im Netz ist ja nicht direkt definiert, was ist jetzt genau Hass. Ich meine, wir wissen alle, wenn ich jemanden jetzt wirklich tatsächlich beschimpfe oder bedrohe, dann ist das eindeutig. Genau, dann ist das sehr eindeutig, da brauche ich
Strafrecht.
Aber mit Hass im Netz kann ich natürlich ein bisschen spielen und dann kann ich den Leuten sozusagen sagen, das, was du geschrieben hast, das ist Hass im Netz und wer beurteilt, also da bin ich dann wieder in einer politischen Bewertung, was ist noch Hass oder was ist schon Hass?
Ja, wie ist es denn definiert im Gesetz? Also was steht drin?
Ich muss eine bestimmte Menge an Menschen erreichen, das ist aber relativ niedrig, ich glaube, es sind 30 Personen, die das gesehen haben müssen. Und dann, das sind so bestimmte Dinge, also Beschimpfungen und halt unflätiges Verhalten. Wobei, und jetzt komme ich zu der Einschränkung, ich habe ja auch selbst versucht, einmal etwas, was mir geschickt wurde, wo mir jemand gesagt hat, er wird alles dafür tun, dass ich für immer von dieser Bildfläche verschwinde, wo mir dann die Staatsanwaltschaft zurückgeschrieben hat, das ist keine Bedrohung. Also man kann eben, wie gesagt, hier auch politisch bewerten, was ist eine Bedrohung und was nicht. Ob ich das so empfinde, ist die eine Geschichte, ob das die Staatsanwaltschaft so wertet, eine andere. Und jetzt kann ich das behaupten, aber natürlich nicht beweisen, wäre ich eine grüne Politikerin, wäre es wahrscheinlich Hass gewesen. Als rechte Politikerin muss man sich einfach mehr bieten lassen.
Okay.
Aber natürlich ist ich behaupte auch, dass dieses Hass im Netzgesetz schon auch eine Folge der Corona-Zeit war, weil man versucht hat, immer wieder Leute mundtot zu machen, dass die eben nicht mehr posten, dass die einfach ruhig sind, weil man natürlich auch gerade in den Corona-Jahren vielen Geschichten nicht Herr geworden ist. Also man hat versucht, Seiten zu sperren, runterzufahren. Trotzdem sind immer wieder neue entstanden und dann sind die Telegram-Kanäle gekommen auch noch, wo man noch weniger Einfluss hatte als österreichische Politik. Und dann hat man es halt so versucht und versucht damit manche Menschen mundtot zu machen. Ich bin jemand, der das eigentlich nicht benutzt oder sehr selten. Ich habe es, wie gesagt, einmal ausprobiert oder zweimal. Aber normalerweise, also bei normalen Beschimpfungen, wo ich mir denke, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, lösche ich es und für mich ist die Sache dann erledigt. In der Regel kommt dann auch nichts Zweites mehr. Also wenn Leute glauben, sie müssen mich oder einen anderen Poster beschimpfen auf meiner Seite, dann löscht man das einfach. Das ist, also ich glaube, das ist jetzt nicht so. Und die ganz großen Geschichten, also wenn jemand wirklich massiv Hass verbreitet, dann hätte ich dieses Gesetz nicht extra gebraucht, dann hätte ich dann ohnehin schon Möglichkeiten gefunden gehabt.
Ich meine, es gibt Verleumdung, es gibt Beleidigung, es gibt all diese ganzen Dinge. Ja, ja. Explizit dienen diese Gesetze meiner Meinung nach eben, und das hat sogar damals die Ministerin bei uns in Deutschland so formuliert, eben Dinge unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ebenfalls zu kriminalisieren.
Ja, ja, genau.
Und sie hat es dann so ausgedrückt, es gibt Menschen im Internet, die ganz genau wissen, was gerade noch so als Meinungsfreiheit gilt und das dann quasi schamlos ausnutzen würden.
Also so deutlich hat es unsere Ministerin damals nicht formuliert. Aber in Wirklichkeit ist es darum gegangen, natürlich das alles, was man jetzt so unter... Ja, so leichte Beschimpfung halt ein bisschen ist. Was man eigentlich in einem Zwiegespräch, in einem Streitgespräch oft einmal so jemand an den Kopf wirft, du bist jetzt einfach zu blöd, um das zu begreifen. Ja. Da wird keiner jetzt auf die Idee kommen und sagen, oh, ich gehe zum Kadi und du hast mich beschimpft. Aber wenn es geschrieben ist, ist das natürlich einfacher. Und man kann damit vor allem Politik machen. Also das ist, ich glaube, das ist ein Gesetz, also ich glaube es nicht, ich bin davon überzeugt, dieses Gesetz ist ein rein politisches Gesetz, um politisch Andersdenkende mundtot machen zu können.
Es gab ja aufgrund, Sie haben es ja auch vorhin schon angesprochen, aufgrund dieser ganzen Ereignisse auch eine Verschiebung hin zu sozialen Medien, auch von vielen Leuten, wo sie sich informieren, was sie konsumieren. Und das Vertrauen in die Medien ist ja allgemein dadurch nicht unbedingt besser geworden. Glauben Sie, das könnte man jemals wieder zurückgewinnen? Und wenn ja, was müsste man tun?
Also das Vertrauen in die Medien, auch in die Politik, auch in die Justiz, ist in dieser Zeit sicherlich ganz massiv schlechter geworden. Also in das Staatsgefüge allgemein, in die liberale Demokratie. Ich glaube schon, dass man es zurückgewinnen kann, wobei bei den Medien sehe ich derzeit relativ wenig Möglichkeiten, weil sie nicht aufhören, gegen die Intention der Bevölkerung zu schreiben. Was es bräuchte, wären tatsächlich kritische Medien, die alle die Themenbereiche, die jetzt ist Corona mal weg, jetzt haben wir Klima, die das auch von allen Seiten beleuchten. Das nicht einfach nur das nachschreiben, was jetzt gerade opportun ist oder was dem Zeitgeist entspricht, sondern auch Kritiker zu Wort kommen lassen in den Medien oder Interviews mit Kritikern führen. Ich glaube, dann würden Leute auch wieder in etablierte Medien Vertrauen gewinnen können. Ich sehe diesen Weg derzeit nicht, weil die Medien kein Interesse haben, weil es auch, und das ist zumindest in Österreich, ganz massiv so Medienförderung gibt. Unsere Medien leben in Wirklichkeit von der Medienförderung und von den Regierungsinseraten, das muss man so sagen, weil sie natürlich an Lesern, an Abonnenten auch verlieren.
Ja.
Würden Sie jetzt gegen die Regierungslinie oder auch nur ein bisschen kritisch schreiben, könnte es passieren, dass die Medienförderung weniger wird. Und das ist natürlich etwas, was sie nicht so besonders gerne haben. Daher legt man sich mit den Regierenden ins Bett. Man darf auch nicht vergessen, wenn man sich anschaut, die etablierten Medien, die Journalisten sind ja auch nicht gerade aus der rechten Ecke, sondern eher aus der linken Ecke. Selbst in den sogenannten konservativen Medien findet man eher linke Journalisten. Die haben auch kein Problem damit, dass sie sich mit dieser Bundesregierung anfreunden und dass sie das so schreiben. Sie leben recht gut, sie kommen so ziemlich gut durch, sagen wir es einfach mal so, die paar wichtigen Journalisten. Und die anderen, die halt entlassen werden, naja, die müssen auf der Strecke bleiben. So ungefähr kommt mir das ein bisschen vor. Es hat jetzt ein großes Weh gegeben in Österreich, weil offensichtlich so viele Journalisten ihre Jobs verloren haben, weil die Medien nicht mehr konsumiert werden, weil sich sehr viel ins Internet verlegt, sehr viel zu alternativen Medien auch verlegt. Es haben sich auch viele alternative Medien tatsächlich etabliert in dieser Corona-Zeit, muss man auch sagen, und Menschen diesen Medien treu geblieben sind.
Eigentlich ist es ja zu begrüßen insgesamt.
Medienvielfalt darstellt.
Genau. Also man könnte sogar sagen, vielleicht ist es sogar gut, dass es auch nach wie vor diesen Medienapparat gibt, weil er dadurch eben die Inkonsequenz oder das, was alles schlimm läuft, so aufzeigt. Und Der unabhängige Bürger kann sich eigentlich, glaube ich, immer ja selber aussuchen, welchen Medien will ich trauen oder wo sind die unterschiedlichen Positionen. Das gut, ob man es dann unbedingt mit Steuerzahlergeldern finanzieren muss, ist natürlich die andere Frage.
Das stimmt natürlich. Eigentlich sollte man das meinen. Trotzdem, jetzt haben wir gerade jetzt eben eine Debatte wieder gehabt, eine kurze Mediendebatte gehabt. Ja. Also es geht tatsächlich nur darum, dass man, die sozialen Medien sollen nach hinten gedrängt werden, die alternativen Medien sind sowieso ganz, ganz, ganz böse, weil die eben was anderes vertreten. Meinungsvielfalt darf nur auf einer Seite sein. Da dürfen von mir aus 10 Zeitungen das Gleiche schreiben, dann ist es Meinungsvielfalt. Ja. Wenn wir aber wirklich Meinungsvielfalt haben, dann sehen, dass die etablierten Parteien hier, also die ehemals Großparteien oder also unsere Systemparteien eben tatsächlich als Bedrohung auch an. Klar, weil die natürlich kritisch auch mit vielen Umständen ins Gericht gehen.
In Deutschland, das fällt mir jetzt spontan ein, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass viele Landesfraktionen der AfD die Öffentlich-Rechtlichen massiv zurückstauchen wollen in ihrer Finanzierung und in ihrer Struktur. Wäre das für die FPÖ auch ein Ziel oder sieht man das hier anders?
Also wir haben ja nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, ist nicht so groß. Wir haben jetzt keine Länder, also die Landesstudios würde ich einmal sofort auflösen. Die braucht überhaupt kein Mensch, weil die Landesstudios, die wir haben in Österreich, kosten ein Heidengeld und sind einfach nur die Spielwiese der Landeshauptleute. Also das vor allem, also wenn man sich anschaut, Niederösterreich heute, da kommt, glaube ich, jeden Tag die Landeshauptfrau vor. So, also das ist tatsächlich, und ich nehme an, das ist in anderen Bundesländern ähnlich.
Sondern die Ministerpräsidentin oder wer ist?
Das wäre Ministerpräsidentin, okay. Also eine Landeshauptfrau ist Ministerpräsidentin aus Niederösterreich. Das ist nur so ein Beispiel, weil es mir jetzt gerade einfällt. Ich nehme an, das ist in allen Bundesländern ähnlich. Also ich glaube, die braucht man noch nicht. Österreich ist nicht so groß, dass da wirklich jede Region ihr eigenes staatlich finanziertes öffentlich-rechtliches Fernsehen braucht. Der österreichische Rundfunk hat, ich weiß nicht wie viele Kanäle, ORF1 beispielsweise, das sendet den ganzen Tag irgendwelche amerikanischen Sitcoms oder sonstige Serien. Ich glaube, das kann man ersatzlos streichen. ORF2 gehört eigentlich zusammen, wieder zurückgeführt auf das, was im ORF-Gesetz steht, auf den öffentlich-rechtlichen Auftrag, auf Bildung, auf Kultur und auf Nachrichtensendungen. Das sehen wir natürlich sehr kritisch derzeit, wenn man sich die Nachrichtensendungen anschaut. Da werden sogenannte Experten in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebracht. Die sind dann entweder kleine Politiker, Kommunalpolitiker irgendwo für die SPÖ oder auch für die SPD. Also werden ja sehr gerne aus Deutschland Experten geholt, weil man die nicht so leicht recherchieren kann, so ungefähr. Die sind nicht so bekannt. Aber wenn man die eingibt ins Internet, findet man dann SPD irgendwo, keine Ahnung.
Wird das auch verschwiegen dann manchmal hier? Weil bei uns ist
das
es
wird
auch
prinzipiell verschwiegen. Es steht einfach nur der Name und Experte.
Parteizugehörigkeit?
Nein,
oder?
Nein. Sollen ja alle unabhängig sein. Also das ist natürlich, da wird natürlich gespielt ganz massiv damit. Wir haben dann noch den ORF3, das ist der Kultursender, der macht meines Erachtens kein schlechtes Programm. Dann könnte man durchaus auch belassen und vielleicht noch ein bisschen mehr Nachrichten. Aber der ist wirklich gut gelungen. Ja. Aber ansonsten muss man ehrlich sagen, was wir vor allem im Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, abgesehen vom Inhalt, der natürlich sehr regierungslastig ist oder einfach nur Regierungspropaganda auch ist und sehr viele Fake News bringt, haben wir das Problem auch die Finanzierung. Also wir haben ja eine Gebührenfinanzierung, die jeder Haushalt, egal ob er den österreichischen Rundfunk konsumiert oder nicht, muss diese Haushaltsabgabe bezahlen. Da ist ja auch massiv Recht gebeugt worden, das würde jetzt zu weit führen, aber das ist etwas, wo wir immer gesagt haben, der soll steuerfinanziert werden, der soll einmal zusammengeschrumpft werden in der Menge der Gelder und dann schauen wir uns die Gehälter an, die da teilweise sind. Da sind dann astronomische Gehälter, wo man sich wirklich fragt, also wie kann man sich das erarbeiten? Das alles aus den Gebühren wird bezahlt. Man darf auch nicht vergessen, viele dieser ganzen ORF-Moderatoren sind ja nebenbei noch tätig. Das ist ja sozusagen das Grundeinkommen. Und dadurch, dass sie da jeden Tag sitzen, sind sie bekannt, dann werden sie gebucht für andere Veranstaltungen, verdienen nebenbei. Das wäre interessant, das wird nicht veröffentlicht. Ja. Und was auch noch sehr, sehr spannend wäre und was überhaupt noch nie veröffentlicht wurde, das sind die Pensionsvereinbarungen, die es beim ORF gibt. Ja. Also zum Beispiel, also der wichtigste Anchorman, wenn man so sagt, in Österreich. Ich würde gerne mal seine Pensionsvereinbarung sehen.
Ja gut, je größer der Apparat wird, das kann man sich ja schon mal ausdenken, desto größer werden auch die zukünftigen Pensionsverpflichtungen. Allein deshalb müsste man schon...
Nein, so habe ich es gar nicht gemeint, sondern okay. ich würde ganz gerne wissen von diesen Einzelnen, diesen Großverdienern, mit wie viel Prozent ihres derzeitigen Einkommens gehen sie dann in Pension. Ja. Was gibt es da für Vereinbarungen? Und ich glaube, da wird es den Österreichern wahrscheinlich manches Mal schummrig werden, wenn sie das wüssten. Wir wissen es selber nicht, weil die nicht verpflichtet sind, das zu veröffentlichen. Wir wissen nur, wie viel Geld hat der ORF für Pensionsleistungen zurückgestellt. Und, und es gibt natürlich immer wieder so Indiskretionen, weil es auch innerhalb des ORF immer wieder auch Neiddebatten gibt. Ah, ja, okay. Aber trotzdem können wir das nicht mit Sicherheit sagen. Aber das wäre meines Erachtens auch im Sinne einer Transparenz, dass diese Herrschaften auch ihre Pensionsvereinbarungen offenlegen. Das heißt, wenn die in Pension gehen mit 65 oder wann auch immer, dass wie viel bekommen sie dann tatsächlich vom ORF noch als Zusatzpension?
Ja.
Ich glaube, das würde für Transparenz sorgen. Als Politiker muss ich auch alles angeben, was ich verdiene nebenbei und was ich dort mache. Ich muss sogar angeben, welche Funktionen ich ausübe, für die ich kein Geld bekomme. Also erst recht mit öffentlichen Geldern oder mit Steuergeldern finanzierten Journalisten. Das wäre im Sinne der Transparenz und der Fairness eigentlich dringendst notwendig.
Ja. Finde ich auch. Also,
ich würde das
ist ja das Geld fordern. Der Bürger eigentlich.
Was ja, und ich würde es nicht nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfordern, ich würde es eigentlich bei allen Medien, die staatliches Geld bekommen, also die Medienförderung bekommen, würde ich gerne.
Oder auch NGOs und so, ne?
NGOs ist ein gutes Stichwort, da sind wir jetzt gerade dabei, das alles aufzuarbeiten, sind wir mittendrin. Mhm. Aber auch da ist natürlich, da gehen die Milliarden wie nichts hinaus in die sogenannte Zivilgesellschaft, ja.
Abschließend zum Corona-Thema würde mich auch noch mal interessieren, das WHO-Pandemiegesetz, weil da hat ja, also in Deutschland ist es ja häufig so, wir übernehmen gerne die globalen Gesetze oder die EU-Gesetze und überfüllen die dann nochmal.
Mhm. Also
indem wir sagen quasi, nee, den Klimaschutz, das wollen wir nicht bis 2045 alles schon machen, sondern wir wollen schon 2040. Also wir wollen voranpreschen und es noch mehr erfüllen. Und so haben ja auch bei uns die das alle abgenickt, was dieses Pandemiegesetz hat. Das würde ja in der nächsten Pandemie aber, wenn man so die ganzen verschiedenen Medienartikel dazu liest, bedeuten, dass all diese ganzen Verordnungen, Maßnahmen und so sogar von der WHO mehr oder weniger aufoktroyiert werden könnten. Ja. Wie ist da die Position Österreichs aktuell zu dem?
Wir haben damals sogar eine eigene Sitzung dafür gemacht, dass die Regierung dem nicht zustimmt. Aber natürlich hat die österreichische Bundesregierung sofort zu allem selbstverständlich gerne Ja und Amen gesagt. Ach so, okay. Also die sind da natürlich überall dabei. Österreich ist ja auch, was das Golden Plating bei EU-Verordnungen anbelangt, immer ganz vorne dabei. Klimaschutz ein gutes Beispiel. Am liebsten hätten sie es jetzt schon gemacht. Wir haben ja auch diese CO2-Abgabe eingeführt, schon im Jahr 2022, als wir die Inflationsrate bei 10% hatten, hatten wir das also auch noch ein bisschen als Draufgabe. Also damit wir nur ja in der EU immer Musterschüler sind oder in weltweiten Organisationen Musterschüler sind, das ist offensichtlich den österreichischen Regierungen ganz, ganz wichtig. Ich glaube den Österreichern nicht mehr so. Die merken schon langsam, dass eigentlich sie auf der Strecke bleiben, aber sich die Regierung hier zukünftige Positionen erkauft. Und spätestens seit dem Scheitern, also seit die letzte Regierung abgetreten ist, die ist nicht gescheitert, die war ja bis zu Ende. Aber der ehemalige Bundeskanzler ist jetzt Banker in der EU oder Finanzminister, der dieses Finanzchaos verursacht hat, ist EU-Kommissar geworden. Und dann haben wir noch den dritten gehabt, den Wirtschaftsminister, der diese Österreich ist ja nach wie vor in einer Rezession. Also Österreich war ja bis ins Jahr 25 in einer Rezession. Wir sind jetzt erst im letzten Quartal wahrscheinlich da draußen. Der ehemalige Wirtschaftsminister ist der Chef der Nationalbank, der österreichischen Nationalbank geworden. Also die Österreicher haben, glaube ich, jetzt erkannt, dass je schlechter die Politik ist, umso höher wird die Position. Aber natürlich, wenn ich in der EU Karriere machen möchte, dann darf ich dort auch nicht widersprechen, so ungefähr. Da mache ich das alles mit. Also das, glaube ich, ist jetzt den Österreichern langsam bewusst geworden. Und deshalb regt sich auch schon langsam so etwas wie ein bisschen Widerstand immer mehr.
Okay.
Und das schlägt sich jetzt derzeit natürlich noch nieder in den Umfragen. Aber wir haben schon bei der letzten Bundeswahl gesehen, die Freiheitliche Partei ist stärkste Partei geworden.
Ja.
Das kommt nicht einfach nur so, weil die Österreicher launisch waren, sondern weil sie genau gesehen haben, was hier in dem Land passiert ist.
Ja, also wie man sieht, es gibt einige Unterschiede, aber auch viele, viele Parallelen zwischen den einzelnen Themen und zwischen den einzelnen politischen Ereignissen. Schauen wir mal, was als nächstes passiert. Und ich wünsche auf jeden Fall für den Corona-Untersuchungsausschuss schon mal viel kritische Fragen und einiges an Aufklärungserfolg für die Österreicher. Ja.
Auf jeden Fall hoffen wir das. Also das ist unser Ziel natürlich, dass wir viel rausbekommen, viel Hintergrund, viel politische Verantwortung. Und vielleicht können wir da nochmal austauschen und schauen, ja, ob es da nicht auch Parallelen gibt, die in der Bundesrepublik genauso passiert sind hier wie bei uns.
Ja, wir haben ja nur eine Enquete-Kommission jetzt, also so eine Art Stuhlkreis-Diskussion jetzt. Aber da ist auch eher die Meinung von den Leuten, dass man das doch alles lieber am besten jetzt vergisst und lieber produktiv nach vorne schaut.
Genau, das ist eine gute Idee. Wir vergessen es nicht, wir müssen es aufarbeiten, meines Erachtens, denn das haben sich die Menschen verdient, die gelitten haben, jahrelang unter diesen Maßnahmen, die jahrelang eingesperrt gewesen sind, die jahrelang sich sagen haben lassen müssen, ihr Ungeimpften seid die Bösen oder ihr seid die Bösen, weil ihr euch nicht an alles gehalten habt. Und wir sind's denn, ich fühle mich den Leuten auch wirklich verpflichtet, ihnen aufzuklären, wer die politische Verantwortung hat. Und vielleicht gibt es auch für diese Politiker endlich einmal Konsequenzen.
Das wäre nur zu wünschen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.